Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sowohl diejenigen, die hier im Anhörungssaal versammelt sind, als auch diejenigen, die uns zuschauen oder auch zuhören, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer öffentlichen Anhörung zum Thema der Einsatz von privaten Sicherheits- und Militärdienstleistern in bewaffneten Konflikten. Diejenigen, die sich mit der Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigen, wissen, dass das schon seit vielen, vielen Jahren eine Bewährungsprobe ist und ein großes Problem darstellt, das vor allem auch das Licht der Öffentlichkeit in stärkerem Maße erblickt hat über das Engagement der Wagner-Gruppe, die vor allem auch in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent, ihr Unwesen treibt und erheblich zu Destabilisierung beiträgt. Wir wollen uns darüber heute austauschen und wie es sich für eine Anhörung gehört, machen wir das nicht, indem wir uns in erster Linie mit uns selbst beschäftigen, sondern indem wir Expertinnen und Experten zuhören, ihnen Fragen stellen und daraus auch etwas mitnehmen für unsere parlamentarische Arbeit. Ich freue mich jedenfalls, dass auf Vorschlag der Fraktionen heute zu uns gekommen sind Professor Dr. Herbert Wulff, Fellow am BIC und am Institut für Entwicklung und Frieden an der Universität Essen-Duisburg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich heiße ebenso herzlich willkommen Dr. Susanne Konrad, Referentin für Recht und Sicherheit, Abteilung Subsahara-Afrika. Sie arbeitet für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen. Und dann heiße ich herzlich willkommen Dr. Andreas Witkowski, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Direkt neben mir, wie schön. Und dann, last but not least, Professor Dr. Anja Jacobi, die Leiterin des Instituts für internationale Beziehungen am Department for Sozialwissenschaften der TU Braunschweig. Schön, dass Sie alle da sind, denn auf Sie kommt es heute maßgeblich an. Wir muten Ihnen eine Menge zu. Das ist für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bisweilen eine ebenso große Herausforderung wie für Abgeordnete. Sie müssen sich strikt an die Regeln und vor allem an die zeitlichen Regeln halten. Inhaltlich können Sie sagen, was Sie wollen, aber es sollte im Eingangsstatement nicht länger als 5 Minuten sein, weil wir hier nicht an langen Monologen Interesse haben, sondern wirklich am Austausch zwischen den Abgeordneten und Ihnen als geschätzten Expertinnen und Experten. Nach den Einführungsstatements durch Sie kommen wir dann in der üblichen Reihenfolge zu dem Austausch mit den Abgeordneten. Die Sachverständigen werden also nicht auf jede Wortmeldung eingehen können, sondern sie werden dann die Punkte herausgreifen, wo sie sich in besonderer Weise angesprochen fühlen oder wo sie auch meinen, da könnten sie mit ihrer Expertise besonders hilfreich sein. Also Mut zur Lücke hilft in diesem Falle uns allen. Die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses haben 2 Minuten für ihre Frage und für ihr Statement und Sie als Sachverständige haben üppige 3 Minuten für die Erwiderung. Und wenn es richtig gut läuft, schaffen wir nicht nur 2 Fraktionsrunden, sondern vielleicht sogar noch eine 3. Und das trägt sicherlich auch der Bedeutung dieses Themas bei. Für diejenigen, die uns in dieser öffentlichen Anhörung zuhören oder auch zuschauen, darf ich noch erläutern, dass die Fraktionen in einer festgelegten Reihenfolge ihre Fragen an die Sachverständigen richten können. Das geht hier nach dem Stärkeverhältnis der jeweiligen Fraktion. Wenn Sie hier in der Mitte des Sitzungssaals den Bildschirm sehen, auf dem die Minuten heruntergezählt werden, dann dient es wirklich der Steuerung. Seien Sie versichert, es hilft uns allen, wenn wir uns möglichst an die Redezeit halten. Diese Anhörung, wie schon gesagt, wird vom Parlamentsfernsehen im Hauskanal live übertragen und auch aufgezeichnet. Das sollten Sie wissen. Und dann freue ich mich, dass die Fotografin Angelika Kohlmeier unsere Sitzung heute fotografisch begleiten wird. Das Ganze soll dann auch in ein Kunstprojekt münden. Also wir schreiben heute nicht nur politisch, sondern vielleicht auch künstlerisch Geschichte. Seien Sie sich dieser besonderen Verantwortung bewusst. Und damit darf ich Sie noch einmal alle herzlich willkommen heißen, vor allem da oben. Das werden wahrscheinlich ganz viele Praktikantinnen und Praktikanten sein oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeordneten. Auch an Sie mal ein freundliches Dankeschön, weil wir alle wissen und spüren, wir sind nur so gut, weil wir Sie an unserer Seite haben. Und nehmen Sie es mit in die Sommerpause, falls Ihre Chefs und Ihre Chefin Sie in die Sommerpause gehen lassen. Und nun erteile ich den Sachverständigen das Wort, und wir beginnen mit Professor Dr. Herbert Wulff. Herr Wulff, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Herzlichen Dank, Herr Roth, für die Einladung. Ich möchte gerne zwei Anlässe vorwegstellen bei meinem Statement, die in letzter Zeit dazu geführt haben, dass dieses Thema wieder virulenter geworden ist. Das ist einmal die Rolle der russischen Militärfirmen sowohl im Ukraine-Krieg als auch insbesondere in Afrika und insbesondere die russische Firma Wagner, die ja viele Schlagzeilen gemacht hat. Und der zweite Anlass ist die Tatsache, dass es in der Subsahara-Region in den letzten 4 Jahren alleine 15 Militärcoups gegeben hat, besonders in der Sahelzone. Und diese beiden Anlässe, die ich hier erwähnt habe, haben auch miteinander zu tun. Es gibt den Zusammenhang, dass die Putschisten den militärischen Schutz suchen, und diese militärische Unterstützung erhalten sie vor allen Dingen von Russland. Es gibt eine ganze Menge unterschiedlicher privater nichtstaatliche Akteure, die tätig sind. Es sind nicht nur Firmen, die als Firmen gegründet worden sind, sondern Söldner, Rebellen, Milizen, Warlords, Kriegsunternehmer, deren Geschäft es ist, eben Profit damit zu machen. Und die operieren in einer rechtlichen Grauzone und untergraben häufig das staatliche Gewaltmonopol. Das ist eigentlich eine der großen Herausforderungen auf diesem Gebiet. Und ich erzähle auch nichts Neues, wenn ich sage, dass diese Sicherheits- und Militärdienstleister keineswegs neu sind. Es gab Phasen in der Geschichte, wo sie die dominanten Akteure in den Kriegen waren. Das Problem ist vor allen Dingen, dass die staatliche Kontrolle oft nicht gewährleistet ist. Ein Wort zu den Motiven für dieses Geschäft der Firmen. Das reicht von der Tatsache, dass in vielen Streitkräften qualifiziertes Personal fehlt. Dann sucht man sich Firmen, die dies ausgleichen können, bis hin zu der Tatsache, dass es viele Kämpfer gibt aus ehemaligen Kriegsgebieten, die sich andienen für diese Jobs. Schwache Regierungen, die die Unterstützung suchen. Und auch die öffentliche Meinung spielt eine Rolle. Also beispielsweise ist es so, dass ein Soldat, der auf dem Schlachtfeld fällt, in der Heimat eher als problematisch angesehen wird als ein Ziviler, wie man in den USA sagte, Contractor, der sich freiwillig meldet. Die Politik, die allgemeine Politik der Privatisierung, die jahrzehntelang ja vorangetrieben worden ist, hat eben auch vor den Kasernentoren nicht Halt gemacht. Also auch im Militärbereich ist das ein relevanter Faktor. Und schließlich letztlich als außenpolitisches Instrument werden diese Militärdienstleister auch benutzt, wie man ja in Russland gesehen hat. Und damit bin ich bei dem Thema Russland und Afrika. Die russische Regierung hat lange ein politisches Versteckspiel gemacht, indem sie diese Firmen gesponsert hat, ihnen Aufträge gegeben hat, sie toleriert hat, sie registriert hat und gleichzeitig sagen konnte, mit ihren Aktionen haben wir aber nichts zu tun. Dies hat dazu geführt, unter anderem auch, dass eben die Wagner-Gruppe in Russland doch sehr klar zu einem Staat im Staate geworden ist. Und deshalb hat man jetzt die Hand darauf gelegt und ist dabei, das, was an Firmen operiert, in ein sogenanntes Afrika-Korps umzuetikettieren. Man könnte dies auch, wenn man es zuspitzen will, als russische Söldnerdiplomatie bezeichnen. Schließlich will ich darauf hinweisen, dass diese Unterstützung für autokratische Regime, insbesondere eben in der Sahelzone, generell in Afrika, es ermöglicht, Zugriff auf Ressourcen zu bekommen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass diese Militärs, die sich an die Macht geputscht haben, eben militärisch unterstützt werden. Wagner und der russische Staat sind nicht die Ursache für die Coups und für die Militarisierung, aber sie profitieren davon, sie haben es ausgenutzt und ihnen kommt dabei zugute, dass es eine gewisse antieuropäische, antifranzösische, antikoloniale Stimmung in diesen Ländern gibt. Das heißt, die Coups sind eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Die Gründe dafür sind wirtschaftliche Stagnation, innergesellschaftliche Gewalt, Misstrauen gegen zivile Regierungen und man muss auch kritisch sagen, dass viele der Aktionen, die in Afrika vorgenommen worden sind, von MINUSMA über AFRICOM bis G5, nicht besonders erfolgreich gewesen sind. Und damit möchte ich gerne schließen. Vielen Dank.
Vielen, vielen herzlichen Dank, auch dass Sie sich weitgehend an die 5 Minuten gehalten haben. Ich weiß, wie schwierig das ist. Und dann leite ich jetzt über zu Frau Konrad. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Wie Sie wissen, ist mit steigender Tendenz in den letzten Jahren der Einsatz von privaten Sicherheits- und Militärdienstleistern in bewaffneten Konflikten weltweit zu beobachten. Durch ihren breiten Anwendungsbereich haben sich diese irregulären Einsatzkräfte zu einem militärischen Instrument mit weitreichenden Folgen entwickelt. Das prominenteste Beispiel, das uns allen bekannt ist, ist die Wagner-Gruppe. Hierbei handelt es sich um ein Militär-, Geschäfts- und Informationsimperium mit klarem Kampfauftrag durch den russischen Staat. Die Mischung aus Geschäftszweigen und Kampfeinsatz macht diese Gruppe so besonders. Die destabilisierende Wirkung, die dieser russische Militärdienstleister erzeugt, bedroht auch unsere Sicherheit verstärkt in Europa. Das zeigt sich spürbar an unserer südlichen Nachbarschaftsgrenze in Subsahara-Afrika. In Afrika war die Gruppe Wagner besonders aktiv. Sie wurde so prominent in den sozialen Medien für uns inszeniert, dass wir sie auch nicht übersehen konnten. Wir sahen die paramilitärische Kampfeinheit in Ländern wie der Zentralafrikanischen Republik, Mali und Mosambik mit autoritären Machthabern, um sich nebenbei ein mafiöses Netzwerk mit hunderten Medien und Geschäftskanälen aufzubauen. Die russische Kämpfertruppe, die, und ich wiederhole es hier wieder gern, medienwirksam inszeniert wurde, entwickelte sich mit der Zeit zu einem Instrument der hybriden Kriegsführung in der südlichen Nachbarschaft der NATO. Verpackt als kampferprobte Unterstützer afrikanischer Nationen in ihrem Befreiungskampf gegen die alten Kolonialmächte, begingen diese unzählige Kriegsverbrechen ohne Rücksicht auf Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht. Moskau gab die Nutzung dieses privatmilitärischen Geschäftsmodells auch nicht nach einem Putschversuch der Wagner-Gruppe und dem Tod der Wagner-Leitung im Sommer 2023 auf. So tauchte Ende 2023 das russische Geschäftsmodell des privaten Militärdienstleisters auch in neuer, besser organisierter und zentralisierter Formation auf. In diesem Prozess werden die Wagner-Strukturen in Aufgaben, Personal und Netzwerk nach und nach ersetzt. Das sogenannte Afrika-Korps bildet den militärischen Zweig, das von der sogenannten Afrika-Initiative als Propagandakanal unterstützt wird. Auch wenn das Afrika-Korps weiterhin nicht offiziell den russischen Streitkräften zugeordnet wird, dient diese neue Formation dazu, die geostrategischen Ziele der Russischen Föderation in Afrika kohärent zu verfolgen. Das erklärte Ziel, die westliche Einflusssphäre in Afrika durch eine russische zu ersetzen und, wie schon oben erwähnt, die Sicherheit in Europa über die südliche Nachbarschaftsperipherie zu destabilisieren. In einem Zeitraum von nur 2,5 Jahren hat der russische Staat mit unzähligen Verschleierungstaktiken und überschaubaren Ressourcen durch einen privaten Militärdienstleister ein antiwestliches Fundament in der südlichen Nachbarschaft der NATO geschaffen. Die immer wieder erwähnte Mischung aus paramilitärischer Kampfeinheit und Informationskrieg, finanziert durch Ressourcenausbeutung afrikanischer Staaten, hat sich für Moskau bezahlt gemacht. Insbesondere der politische und militärpolitische Einfluss Frankreichs und der USA sind in Teilen Westafrikas bereits signifikant zurückgedrängt. Auch wenn sich das Gesicht des russischen Einflusses auf unserem Nachbarkontinent verändert hat, das menschenverachtende und kriminelle Verhalten hat sich nicht geändert. Es braucht endlich internationale Kontrolle, ein politisches Regelwerk der internationalen Gemeinschaft, um solchen privatisierten Gewaltexzessen weltweit entgegenzuwirken. Vielen Dank.
Auch Ihnen danke ich ganz herzlich, Frau Konrad. Und dann erteile ich jetzt das Wort Andreas Witkowski. Bitte schön, zu meiner Rechten.
Ja, danke schön und auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gebeten worden, hier auch so ein bisschen noch den Blick auf die Friedenseinsätze zu lenken. Und da ist es tatsächlich so, dass internationale Friedenseinsätze sowohl der Vereinten Nationen als auch der Europäischen Union gerade in Afrika in den letzten Jahren eben zunehmend damit konfrontiert worden sind, mit einer parallelen Anwesenheit von insbesondere der Wagner-Gruppe und jetzt auch der Nachfolgeorganisation Afrika-Korps. Vielleicht noch zur Wagner-Gruppe so viel. Es ist eigentlich kein privates Unternehmen. Ich würde es als hybrides Unternehmen einschätzen. Das lässt sich sowohl an der Gründungsgeschichte von ehemaligen Angehörigen des russischen Militärgeheimdienstes gegründet, zu einer Zeit, als es rechtlich keine Grundlage in der Russischen Föderation gab, überhaupt so ein Unternehmen, ein privates Sicherheitsunternehmen zu gründen. Logistisch unterstützt in vielen Fällen durch die russischen Streitkräfte und auch zum großen Teil Präsident Putin hat es dann nach der Prigozhin-Meuterei vor ziemlich genau einem Jahr dann zugegeben, auch eben halt finanziert größtenteils durch staatliche Gelder. Also dieses Argument, was Professor Wolf schon sagte, es geht darum, die direkte Intervention bestreiten zu können, stand im Vordergrund und es ist in dem Sinne kein privates Unternehmen. Ich gehe jetzt aber noch mal einen Schritt zurück. Auf Ebene der UN gibt es beim Hochkommissar für Menschenrechte seit 2005 eine Arbeitsgruppe, Working Group on the Use of Mercenaries, die sich ihr Arbeitsfeld auch etwas erweitert haben. Sie beschäftigen sich mit Mercenaries, also Söldnern im engeren Sinne, und dann Mercenary-related Actors, also söldnerähnlichen Akteuren und privaten Sicherheits- und Militärdienstleistern. Sie geben regelmäßig große thematische Berichte heraus, kommunizieren dazu und es gibt auch beim Hochkommissar einen Beschwerdemechanismus, wo regelmäßig die Mitgliedstaaten der UN Beschwerden anlanden können zum Einsatz von solchen Akteuren. In dem großen Bericht von 2022 kommt diese Arbeitsgruppe zu dem Ergebnis, dass sie alarmiert ist vom zunehmenden Einsatz von Söldnern und söldnerähnlichen Akteuren in bewaffneten Konflikten weltweit. Dies bedroht sozusagen die Ansätze, den Frieden zu fördern. Dies erhöht das Risiko von Menschenrechtsverstößen und Verletzungen des humanitären Völkerrechts und es führt auch zu gewaltsamen Rekrutierungen in der Zivilbevölkerung. Und insbesondere sagt der Bericht dieser Gruppe oder berichtet dieser Bericht der Gruppe von standrechtlichen Hinrichtungen, Verschwindenlassen, Vergewaltigungen, sexuellen und geschlechtsbezogener Gewalt, Freiheitsberaubung und Folter im Zusammenhang vom Einsatz von diesen Söldner- oder söldnerähnlichen Gruppen. Von den Regionen, die da genannt werden, die meisten Länder sind in Afrika, Sudan, Zentralafrikanische Republik, Mosambik, Libyen, Mali, aber auch Venezuela. Und 2022 dann auch noch mal in der Rückeroberung Karabachs durch Aserbaidschan Einsatz von Söldnern. Und der thematische Bericht von 2020 nennt es auch nicht überraschend, weil es nun wirklich die prominenteste Gruppe ist, die Gruppe Wagner. Wie sieht das dann konkret bei den Friedenseinsätzen auf dem afrikanischen Kontinent aus? Tatsächlich ist es so, dass der Einsatz von Wagner und jetzt vermutlich auch des Afrikakorps eigentlich die Ansätze der Vereinten Nationen, dort Frieden zu fördern und Stabilität zu schaffen, unterminiert. Was wir gesehen haben in der Vergangenheit, ist ein sehr brutales Vorgehen der Wagner-Gruppe auch gegen die Zivilbevölkerung. Relativ bekannt ist das Moura-Massaker in Mali im März 2022 mit 300 toten Zivilisten. Das ist aber auch nicht der einzige Fall. Die UN-Missionen sind zum Beispiel in Mali und der Zentralafrikanischen Republik in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt worden. Darüber hinaus unterläuft der Einsatz von Wagner oder ähnlichen Unternehmen die UN-Sanktionsregime, zum Beispiel in Südsudan und in Libyen. Und letztendlich führt es auch dazu, dass die Autorität des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen durch eines seiner Mitglieder untergraben wird. Es gibt auch direkte Auswirkungen auf die Missionen. Zum einen, der Schutz der Zivilbevölkerung ist Teil fast eines jeden Mandats, ist gefährdet. Die Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen wird verhindert. Auch das UN-Personal selbst ist in seiner Sicherheit gefährdet, wenn sie zum Beispiel in sozusagen deren Lager in der Nähe von Militärlagern der offiziellen Streitkräfte des Einsatzlandes sind, die dann sozusagen mit Wagner-Kräften kooperieren, zusammenarbeiten. Und es führt insgesamt auch zu einem Reputationsverlust der UN in der örtlichen Bevölkerung, dort, wo auch manchmal Absprachen getroffen werden müssen oder auch im Bereich medizinische Evakuierung, Kooperation stattfinden wird. Letzter Punkt, es führt auch dazu, dass sich die Truppensteller zunehmend zurückhalten oder auch teilweise ihren Abzug angekündigt haben. Entschuldigung, ich bin etwas drüber.
Vielen Dank, Herr Witkowski.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich über die Einladung zu der öffentlichen Sitzung. Meine Stellungnahme ist Ihnen zugegangen. Ich würde die kurz zusammenfassen und dann vor allem auf die Implikationen für die deutsche Außenpolitik zu sprechen kommen. Wichtig, das haben wir ja auch gerade eben schon gehört, ist, sich klarzumachen, dass wir mit der Gruppe von privaten Sicherheits- und Militärdienstleistern eine sehr heterogene Gruppe vor uns haben, dass die natürlich von privaten Sicherheitsdienstleistern, wie Sie ihn in öffentlichen Gebäuden kennen, bis zu Militärdienstleistern im Kampfeinsatz reicht und dass meine Stellungnahme vorrangig auf letztere Gruppe eingeht. Mit bewaffneten Konflikten haben wir bisher auch nur über bewaffnete konventionelle Konflikte gesprochen, nicht unbedingt über Formen von Cybersecurity und Cyberwarfare, wo natürlich auch private Akteure eine sehr starke Rolle spielen. Das bleibt allerdings in meinem Folgenden auch eher unberücksichtigt. Wenn wir die unterschiedlichen Militär- und Sicherheitsdienstleister uns ansehen, können wir auch sehen, wenn wir uns auf den Markt im Grunde dieser Akteure konzentrieren, dass die Zahl wächst. Also diese Militär- und Sicherheitsdienstleister sind oftmals Teil multinationaler Unternehmen, großer, im Grunde sehr umsatzstarke Unternehmen. Das ist damit auch zu erklären, dass sie in vielen Bereichen eine Zunahme an der Nachfrage von Sicherheitsdienstleistungen in sehr unterschiedlichen Bereichen haben. Das ist nicht nur dadurch zu erklären, dass sich die Sicherheitslage verschlechtert, sondern es spielen auch andere Formen eine Rolle, geändertes Sicherheitsempfinden, gleichzeitig auch mehr Regularien im Hinblick auf Sicherheit. Wichtig ist auch, sich klarzumachen, dass grundsätzlich private Sicherheits- und Militärdienstleister nicht nur von Staaten in Anspruch genommen werden, sondern sie können auch als nichtstaatliche Organisation, als Unternehmen natürlich einen Bedarf an Sicherheitsdienstleistungen haben. Im Folgenden, wie gesagt, in der Stellungnahme schaue ich mir eher diese privaten Militär- und Sicherheitsdienstleister an, die sehr stark militärnah agieren und eben einen Auftrag von Staaten haben. Hier kann man schon sagen, dass der überwiegende Teil dieser PSMCs sich sehr stark darum bemüht, sich von Söldnertum abzugrenzen. Sehr oft wird auf humanitäre Prinzipien verwiesen. Sehr oft wird auch darauf verwiesen, dass die Staaten, die diese Militärdienstleister engagieren, sich international zum Beispiel dem Montreux-Dokument angeschlossen haben. Das sind knapp 60 Staaten soweit. Wir können also nicht im Grunde diese Gruppe ganz klar Söldner nennen oder wir können sie nicht ganz klar Unternehmen Themen nennen, die ich gleich noch ausführen werde. Grundsätzlich war es traditionell so, dass sie zwei verschiedene Einsatzkontexte oder Einsatzszenarien sich für diese privaten Militärdienstleister vorstellen konnten. Einerseits das klassische, darüber haben wir schon gehört, Outsourcing, insbesondere in westlichen Ländern, dass bestimmte Tätigkeiten militärnah oder im Kontext des Militärs eben an private Unternehmen outgesourced wurden. Das ist in Teilen wie zum Beispiel die Küche oder Logistik durchaus unumstritten oder weniger umstritten. In anderen Teilen, wenn es wirklich sehr stark um Einsätze geht, und denken Sie zum Beispiel an die Fälle der USA und Blackwater, ist das natürlich sehr umstritten. Nichtsdestotrotz ist das erste Einbindungsszenario. Das zweite, was man insbesondere auch schon in den 90er Jahren sehr gut beobachten konnte, sind, dass militärisch schwache Staaten sich diese Militärdienstleister einkaufen, um ihre eigene Fähigkeit, militärischen Fähigkeiten zu verstärken. Das kann durchaus auch im Rahmen von Bürgerkriegen passieren. Das bringt bestimmte Abhängigkeiten mit sich, insbesondere die Abhängigkeit dann von vielleicht einem sehr gut ausgebildeten Militärdienstleister im eigenen Land, der ja durchaus auch die eigene Herrschaft bedrohen kann. Das sieht man ja gerade jetzt am Jahrestag des Wagner-Aufstandes eben auch sehr gut. Diese zwei klassischen Einsatzgebiete kann man nun ergänzen durch das, was wir hier vor allem unter Wagner diskutieren. Das ist ein neuer Typ, ein hybrider Typ. Es gibt in der Literatur, das ist auch aufgeführt, mehrere Begriffe dafür, um dieses neue Phänomen zu fassen. Sehr grob vereinfacht gesagt könnte man sagen, dass diese Gruppe auch stark außenpolitischen Zielen, insbesondere Russlands, genügt. Und das ist durchaus nochmal ein gradueller Unterschied im Vergleich zu anderen Einsätzen von PSMCs in der Vergangenheit. Sie sind damit ein Typ, der schwierig ist zu adressieren, weil sich gerade das Land Russland ja zunächst sehr oft von diesem privaten Militärdienstleister distanziert hat. Und erst sehr spät und jetzt eben durch die Restrukturierung wird ja deutlich, wie eng im Grunde die Verbindung war. Das wurde in der Literatur immer darauf hingewiesen, aber es ist natürlich auch Teil dieser Strategie, mit solchen neuen hybriden Akteuren erstmal auch ein Problem, ein politisches Problem zu kreieren, wie diese Herausforderungen adressiert werden können, wenn ins klassische Instrumente des Völkerrechts hier einfach nicht so einfach greifen. Gut, was bedeutet das jetzt aus meiner Perspektive für die deutsche Außenpolitik? Zunächst denke ich, ist wichtig, sich klarzumachen, dass private Akteure, sei es jetzt Militär- und Sicherheitsdienstleister oder andere, in Autokratien und liberalen Demokratien etwas anderes meint und wir also auch nicht dieses Label private Akteure einfach gleichsetzen können. Also ungerechtfertigte Gleichsetzung privater Organisationen in Demokratien und Autokratien sind eben stärker in Frage zu stellen. Gleichzeitig sehen wir eben die neuen Allianzen, die auch schon angesprochen wurden. Insofern ist hier Deutschland auch aufgefordert, multilaterale Instrumente wie Friedensmissionen langfristig weiterzuentwickeln und so zu gestalten, obwohl das natürlich schwierig ist, dass sie als erfolgreiche Beispiele von Konfliktbewältigung gelten können. Das sind sie im Moment nicht unbedingt. Auch das Montreux-Dokument verdient weitere außenpolitische Unterstützung. Und nicht zuletzt sind auch weitere internationale Verträge zu unterstützen.
Ja, danke, Frau Jacobi. Und dann kommen wir jetzt zur Aussprache mit den Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses. Auf meiner Redeliste sind für die erste Runde vermerkt für die SPD Gabriela Heinrich, für die Union Markus Koop, für Bündnis 90 Die Grünen Deborah Düring, für die AfD Herr Moosdorf und für die FDP Uli Lechte.
Zweite Runde, ne?
Okay. Ah, dann haben wir noch, wenn es klappt, Andreas Larem in der ersten Runde für die SPD. Prima. Dann beginnen wir mit Frau Heinrich. Ja. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erstmal ganz herzlichen Dank an alle Experten, Expertinnen, dass Sie uns in dieses Thema erstmal mit Input einweisen und wir die Möglichkeit haben zu fragen. Ich würde gerne Professor Wulff fragen. Sie haben ja sehr deutlich gemacht, dass diese Söldner sehr stark die Rolle eingenommen haben, die Putschisten auch zu schützen. Das sind Entwicklungen, die wir lange Zeit gesehen haben. Wenn wir konfrontiert werden, ich war letztens in Burkina Faso, dann kommt immer der Vorwurf, dass wir für die Sicherheit nichts getan haben und sie sich deshalb sozusagen den Russen zuwenden müssen, aber dass unsere Entwicklungszusammenarbeit sehr wohl gefragt ist. Was würden Sie uns raten, wie wir damit umgehen? Also praktisch neben den Russen in einem Land tätig zu sein, ist ja auf Dauer ziemlich schwierig, wenn man sieht, welche Auswüchse das zeigt. Und ich würde gerne auch, jetzt muss ich kurz gucken, Dr. Konrad fragen. Sie haben über internationale Kontrolle gesprochen. Sie haben vorhin schon erwähnt, es gibt einen Beschwerdemechanismus. Vielleicht können Sie zu dieser Idee der internationalen Kontrolle noch etwas ausführen, weil ich glaube, das ist genau das, was bei Ihnen allen ja so auch durchscheint, dass wir hier mehr tun müssen. Danke.
Vielen herzlichen Dank, Frau Heinrich. Und die Redeliste ist immer ein Living Document. Deswegen kommt jetzt auch nicht Markus Kurb zu Wort, sondern Thomas Erndl.
Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen für die Berichte. Das ist ja eine sehr besorgniserregende Entwicklung, wo wir feststellen müssen, dass Russland mit überschaubarem Einsatz eigentlich die Aktivitäten, die wir über Jahrzehnte mit vielen Milliarden auch gerade in Afrika gemacht haben, komplett über den Haufen werfen. Meine Fragen richten sich zuerst an Frau Dr. Konrad. Sie haben ja schon beschrieben, dass das eigentlich keine Private Military Company ist, das Afrika Korps, sondern eigentlich ein Geschäftsimperium mit vielen verschiedenen Organisationseinheiten. Wie würden Sie eben diese straffere Organisation noch etwas konkreter beschreiben im Vergleich zu den Wagner-Truppen vorher? Und wie stellt denn Russland sicher, dass eben diese einzelnen Bereiche nicht auf eigene Rechnung unterwegs sind und eben so ein Eigenleben führen, wie wir das vorher bei Wagner auch vernehmen konnten? Und welche konkreten Beispiele gibt es denn, wo wir so eine Destabilisierung und so ein Zurückdrängen des westlichen Einflusses sozusagen auch sichtbar machen können? Und dann bleibt natürlich am Schluss die große Frage, was sind denn unsere Handlungsoptionen und Strategien? Welche wären da vorhanden und welche besonders zielführend? Dankeschön.
Danke, Thomas Erndl. Und wir kommen jetzt zu Debbie Düring für die Grünen. Bitte schön.
Ja, der Dramatik, die der Kollege Erndl gerade schon angesprochen hat, die kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich glaube, es ist sehr komplex. Die gesamte Fragestellung und auch die Antworten darauf sind eben sehr unterschiedlich. Meine erste Frage würde sich an Dr. Witkowski richten. Sie haben ja gerade schon die Rolle in Peacekeeping oder Peacekeeping-Einsätzen angesprochen. Und mich würde interessieren, ob Sie vielleicht noch mal genauer darauf eingehen könnten, welche außenpolitischen Handlungsmöglichkeiten es quasi gerade aus Ihrer Perspektive gibt, wo man noch mal darauf achten könnte, dass eben solche Missionen auch nicht unterlaufen werden und was quasi unsere Antwort darauf wäre. Und die zweite Frage, die ich hätte, würde sich an Professor Dr. Jacobi richten. Sie schreiben ja in Ihrer Stellungnahme, dass mögliche Handlungsoptionen, zum Beispiel Sanktionen, Exportverbote von Waffen, multilaterale Verträge, schon umfassend auszuschöpfen sind und dass es zu prüfen gilt, inwieweit bestimmte private Sicherheit und Militärdienstleister bei gewaltsamen Einsätzen selbst als kriminelle Gruppen zu klassifizieren sind. Können Sie auf die Exportverbote von Waffen und den ATT näher eingehen und konkret darlegen, welche Handlungsspielräume es hier gäbe? Genau. Und vielleicht auch, dass die EU ja bereits Sanktionen gegen die Wagner-Gruppe verhängt hat, wie Sie die Wirksamkeit dieser Sanktionen einschätzen.
Dankeschön. Und dann kommen wir jetzt zu Herrn Moosdorf, dem ich das Wort erteile für die AfD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. das ging ja jetzt so ein bisschen um die jüngsten Entwicklungen. Und trotzdem, um das mal zu klassifizieren, ich habe herausgehört, ein wichtiges Argument ist, dass man die staatliche Kontrolle aufgibt auf Gruppierungen, die also entweder als Unternehmen oder als Söldner oder wie immer in bestimmten Aufträgen unterwegs sind. Aber es geht ja sogar noch weiter, dass wir auch mit einer überstaatlichen Kontrolle dann versagen. Und wenn man das versucht zu klassifizieren in defensive und offensive Aufgaben für die bestimmten Gruppen, dann ist ja dieser Übergang fließend. Der war das auch schon im Irak. Sie hatten es angedeutet mit Blackwater oder Academy. Aber eine ganz wichtige Frage, die sich daraus ergibt, ist ja, wenn sich zum Beispiel seit 2002 alle Arten von American Service Members, also durch diesen Protection Act, eigentlich einer überstaatlichen Kontrolle entziehen. Das heißt, alles, was dort in diesem Auftrag passiert, kann nicht sanktioniert werden, weil nicht nur die Zuständigkeit von Den Haag nicht anerkannt wird, sondern sogar gesagt wird, wenn ihr es tut, dort Leute vor Gericht zu stellen, dann nehmen wir uns das Recht raus, all diese Leute wieder zu uns zurückzuholen, mit all dem, was uns militärisch zur Verfügung steht. Ja, das geht aus diesem American Service Members Protection Act genau hervor. Ist das nicht überhaupt schon ein wahnsinniges Problem, dass man sozusagen auf der einen Seite völkerrechtliche Normen auch in Konflikt- und Krisenfall anmahnt, auf der anderen Seite aber sagt, das gilt gerne für alle anderen, aber nicht für uns? Das wäre eine Frage, die zunächst mal ad 1 zu stellen wäre. Danke.
Vielen Dank, Herr Moosdorf. Und dann kommen wir jetzt zum Kollegen Uli Lechte für die FDP.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, die Damen und Herren Professoren, Doktoren, für Ihre Stellungnahmen. Es ist ja für mich, glaube ich, sehr offensichtlich, dass es sich bei Wagner um eine Variante handelte, die halt Ewigkeiten die Schmutzeleien des Kremls ausgeführt haben und schlussendlich sich dann irgendwann nach dem Ukraine-Kriegsbeginn als das gezeigt haben, was sie sind, nämlich als direkter Sicherheitsarm des Kremls. Und was auch immer dann zwischen Prigozhin und Putin da vorgefallen ist, das mögen irgendwann mal die Historiker auseinandernehmen und warum das Flugzeug in die Luft geflogen ist und so weiter. Aber ich denke, dass wir davon Abstand nehmen können, dass wir weiterhin rechtlich gesehen da eine Trennung vornehmen zwischen dem, was da los ist und was, also was zwischen dem Kreml und Wagner passiert. Frau Professor Jakube, Sie haben in Ihrer Stellungnahme angeregt, dass bestimmte Söldner auch als kriminelle Gruppe zu klassifizieren sind. Da würde es mich interessieren, was das denn bedeutet, wenn wir sie wie gewöhnliche Kriminelle behandeln und über Interpol zum Beispiel zur Fahndung ausschreiben würden. Dann müsste sich ja das Herkunftsland eigentlich, also in dem Fall Russland, schützend vor sie stellen. Oder aber wir könnten über die bestehenden internationalen Verträge diese Herrschaften alle entsprechend deutlich machen und dann über die Fahndung ja möglicherweise dingfest machen. Und da geht es halt dann die Frage, ob es dann doch staatliche Kräfte sind am Ende oder nicht. Und dann haben wir noch die Frage, neben der Verfolgung als gewöhnliche Kriminelle besteht ja auch die Möglichkeit der Verfolgung als Kriegsverbrecher. Und da würde mich das Verfahren beim Internationalen Strafgerichtshof interessieren, wo ja einige Staaten, gerade die wichtigen, ja leider nicht Teil sind, wie zum Beispiel Russland. Wie schätzen Sie da die Chancen für Klage wegen Kriegsverbrechen gegen Russland vor dem Internationalen Gerichtshof an, wo das ja dann ginge? Und wenn die Kriegsverbrechen halt nicht von regulären russischen Soldaten, sondern eben von solchen hybriden Akteuren verübt werden? Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch. Und dann haben wir jetzt noch zwei Kollegen auf der Redeliste. Und dann würden wir dann an unsere Expertinnen und Experten zurückgeben. Erst einmal Andreas Larem für die SPD und ihm folgt dann Markus Kob. Bitte sehr.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Einsatz von privaten Sicherheits- und Militärdienstleistern in bewaffneten Konflikten heute das Thema dieser Anhörung ist. Und wir haben ja in allen Stellungnahmen bereits rausgehört und es wurde auch dargestellt, dass in den aktuellen Konflikten private und halbstaatliche Söldnertruppen eine große Gefahr darstellen. Deswegen habe ich noch mal eine Nachfrage hier an den Herrn Dr. Wulff. Wie Sie ja auch bereits erwähnt haben, ist das Phänomen der privaten Militärdienstleister historisch kein neues Phänomen. Mich würde interessieren, wie Sie die heutige Situation mit Söldnern in den internationalen Konflikten historisch einordnen. Befinden wir uns in einer Hochzeit der privaten Militäraktivitäten und vermuten Sie eher, dass der Trend in Richtung noch stärkerer Privatisierung von Militär und militärischer Gewalt geht? Oder sehen Sie auch Anzeichen dafür, dass sich das Ideal des staatlichen Gewaltmonopols weiter stärker durchsetzt. Und eine zweite Frage noch. Viele in diesem Raum werden ja sicherlich auch zustimmen, wenn wir eine strengere und durchsetzungsfähigere internationale Regulierung privater Militärdienstleister anstreben. Welche historischen Beispiele für eine erfolgreiche Reglementierung fallen Ihnen ein und welche Chancen sehen Sie heutzutage für entsprechende Initiativen? Welche Rolle schreiben Sie dabei der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik zu, Entschuldigung, auch im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen, Peacekeeping, Peace Enforcement, Neugestaltung dieser Bereiche oder Neuentwicklung dieser Bereiche? Danke.
Vielen Dank. Und dann wären wir bei Markus Koop für die Union. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ich hätte auch zwei Fragen. Die erste geht an Frau Konrad, Dr. Konrad. Die wäre mal etwas flapsig formuliert zu der Frage, bieten wir denn in Afrika das richtige Produkt an? Oder anders gefragt, können wir es überhaupt anbieten? Also es gibt ja Länder, wenn wir jetzt bei Mali bleiben, die sich in purem Bewusstsein eben, obwohl sie eine UN-Mission schon im Land hatten, dafür entscheiden, sich von dieser zu trennen und stattdessen auf eben Wagner-Truppen zu setzen, die ja wiederum auch Dinge anbieten, die wir als Bundesrepublik, auch Demokratien in diesem Sinne, auch gar nicht eins zu eins anbieten können und anbieten wollen. Wir aber auch, die ich glaube, Herr Wulff war das, glaube ich, die in einem Nebensatz die Aussage hatten, dass bisher unsere Versuche in der Region mit G5 strukturell etwas zu unternehmen, nicht erfolgreich waren. Also müssen wir uns da ehrlich machen, dass wir in so einer Region wie im Sahel möglicherweise im Moment einfach nicht das anbieten können, was zumindest von den Machthabern gefordert wird. Müssen wir uns da ehrlich machen? Und die zweite Frage wäre an Frau Professor Jacobi. Es haben zwar mehrere gesagt, aber Sie hatten es explizit auch noch mal erwähnt. Die Anzahl dieser Firmen wächst. Da würde mich jetzt mal interessieren, wächst auch die Zahl der Länder, die sich derer bedienen? Also es gibt ja noch ein paar Länder, die mir da auch einfallen würden als übliche Verdächtige, die versuchen, ihre Außenpolitik mit anderen Mitteln als jetzt nur Investitionen und Entwicklungshilfe umzusetzen. Also so Länder wie China hört man eigentlich selten bis gar nicht. Stehen die in den Startlöchern oder sind das, wenn dieses Wachstum von solchen Firmen stattfindet, sind das dann die Länder, die sich bisher auch schon dieses Konstrukts bedienen?
Ja, vielen Dank, lieber Kollege Koop. Jetzt haben die Abgeordneten bereits so viele Fragen gestellt. Jetzt will ich Ihnen das nicht in 3 Minuten zumuten. Dann wird wahrscheinlich die letzte Runde hinten runterfallen. Aber das ist dann so. Deswegen wäre mein Vorschlag, Sie kriegen jetzt von mir 5 Minuten und in der zweiten dann 4 Minuten in der zweiten Runde. Weil es sind ja doch ein paar wesentliche Aspekte schon angesprochen worden. Umgekehrte Reihenfolge, ne, Frau?
Ja.
Dann sind wir jetzt bei Frau Jacobi. 5 Minuten. Sie haben das letzte Mal schon überzogen.
Stimmt, ich entschuldige mich dafür.
Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen.
Ja, doch. gut, vielen Dank. Vielen Dank für die unterschiedlichen Fragen. Ich fange auch beim letzten an. Das ist vielleicht auch insofern wichtig, als dass mit der Anzahl der Firmen und der Sektor insgesamt der große Sektor der privaten Militär- und Sicherheitsdienstleistungen, also wirklich insgesamt gemeint war. Wir sehen schon eine Zunahme von Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent durch die Nachfolge von der Wagner-Gruppe. Aber es ist jetzt eher die Zahlen, die ich mir angesehen habe, sind eher die über im Grunde über legale Organisationen und die Marktgröße. So, das, da würde ich unterscheiden. Genau, das vielleicht zu dieser Marktgröße, aber ist vielleicht zu China auch noch der Punkt. Es gibt in der Tat wenig Forschung bisher zu chinesischen PSMCs. Was es eben gibt, ist schon die Feststellung, dass die eher im Sicherheitsbereich wohl agieren und diese Belt and Road Initiative da bei der Infrastruktur, der Sicherheit für diese Infrastruktur vorrangig Aufträge haben. Generell könnte man auch sagen, dass in anderen Bereichen ja auch, das sagte auch der Verfassungsschutz einmal sehr schön, China natürlich auch etwas subtiler agiert als jetzt die russische Außenpolitik oder die russische Art der Einflussnahme im Ausland. Und das würde auch dafür sprechen, dass wir eher im Moment wenig von einer solchen offensichtlichen Verletzung in dem Bereich von Regeln sehen bei China. Zu den kriminellen Gruppen, den Sanktionen. Ich denke, es gab ja auch eine Diskussion, nicht nur in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, ob wir die Gruppe als terroristische Gruppe einordnen sollen. Das würde ich sagen, ist nicht angemessen, weil terroristische Gruppen eben normalerweise ein politisches Motiv haben, das sie internalisieren. Also sie arbeiten nicht für die politischen Ziele von jemand anderem, in diesem Fall eines gewissen Staates, sondern für eigene politische, religiöse Ziele. Und das sehe ich bei der Wagner-Gruppe oder Ähnlichem nicht. Die Aktivitäten mögen terroristisch auf die Zivilbevölkerung wirken, aber sie sind keine terroristischen Gruppen. Nichtsdestotrotz ist das regularisch Interessante von so etwas natürlich, dass sie auch ähnlich wie bei einer kriminellen Gruppe in dem Moment, in dem sie das als Gruppe identifizieren, auch bestimmte andere Möglichkeiten der Strafverfolgung, der im Grunde Nachverfolgung von Finanzströmen und Ähnliches haben. Die Sanktionen richten sich ja vorrangig an Individuen und sicher können sie damit auch diese Individuen sanktionieren in dem Maße, dass sie sie einschränken können in den Bereichen, die sie sanktionieren. Aber die Gruppe an sich und diesen Typ von Gruppe vielleicht als kriminelle Organisation zu klassifizieren, würde vielleicht nicht unbedingt bei Interpol zu einer Fahndung führen, einfach weil Interpol auch eine sehr komplexe Geschichte auch mit Russland, was politische Einflussnahme angeht, hat. Aber es würde zumindest auch eine Markierung darstellen, dass es sich außerhalb von dem, was man als legitim und als legal selbst definiert, bewegt. Ich denke auch, dass in vielen Bereichen der Regulierung, auch der internationalen Regulierung, man pragmatisch sagen muss, dass man im Moment wahrscheinlich weltpolitisch keinen großen Wurf für eine Regulierung machen kann. Wir haben das Montreux-Dokument, 60 oder knapp 60 Staaten haben das zumindest unterschrieben. Hier könnte man Werbung machen für dieses Dokument, um zumindest einen Standard zu setzen, den es ja nun schon zumindest gibt auf internationaler Ebene, neben Codes of Conduct, die es ja auch in dem Bereich gibt, aber die eben nicht von Staaten, sich nicht nur an Staaten richten. Insofern wäre das, denke ich, ein außenpolitisches Instrument mit der Klassifizierung als kriminelle Gruppe, mit der klaren Botschaft, dass sie sich außerhalb von bestehenden Regeln bewegen, sei es nun diese oder jene Organisationsstruktur. Oftmals wird ja einfach auf die Organisationsstruktur verwiesen und der Staat im Grunde weist die Verantwortung von sich, dass man aber eben da einfach klar markieren kann, dass das nicht zulässig ist. Auch Regeln wie Exportverbote, ATT, sind einfach immer wieder, denke ich, hervorzuheben. Gleichzeitig hat der ATT mit der Entdeckung von Diversion, also im Grunde der Umlenkung zu kriminellen Gruppen, Waffen, ist er in der Regulierung schon relativ weich, sage ich mal so. Und jemand wie Wagner, die Gruppe Wagner, wird natürlich auch sehr viele Waffen direkt von Russland bekommen und umgeht solche Regularien da eigentlich auch relativ gut. Also ich denke, die große Herausforderung wirklich ist eigentlich eine, ja, es klingt sehr akademisch, eine ontologische, dass das eigentlich eine andere Gruppe von Akteur ist als die, die wir bisher in den Regularien üblicherweise adressieren. Und dass das große, im große politische Herausforderung eigentlich auch ist.
Danke sehr. Dann kommen wir jetzt zu Herrn Witkowski. Bitte sehr.
Ja, danke. Ich glaube, mal die ganzen Fragen an mich passen alle unter die Überschrift außenpolitische Handlungsmöglichkeiten. Da würde ich sagen, erstens wäre es wichtig, auch wenn es ein sehr mühevolles Geschäft ist, die UN-Ebene weiter zu stärken. Also auch das, was diese Arbeitsgruppe zur Working Group on the Use of Mercenaries macht. Die haben im Prinzip drei Ziele. Das erste Ziel ist, Opfern eine Stimme geben, also Transparenz zu schaffen, überhaupt das Problem in die Öffentlichkeit zu schaffen. Das zweite Ziel, Akteure, Gewaltakteure in die Verantwortung nehmen, Straffreiheit überwinden. Und das dritte ist, ein UN-Regelwerk zu schaffen und durchzusetzen. Und das ist eine sehr, sehr mühevolle Aufgabe. Wenn ich da richtig informiert bin, ist der Stand der, dass sozusagen die Position in New York die ist, dass da die Mitgliedstaaten in der Verantwortung sind und das durchzusetzen. Und da kann man sich natürlich, muss man sich tatsächlich ehrlich machen, da gibt es eben bestimmte Mitgliedstaaten, die werden im Moment kein Interesse haben, auch nur annäherungsweise da etwas durchzusetzen. Aber ich glaube, es ist ein dickes Brett zu bohren und man muss auf der Ebene weiter bohren. Das Zweite wäre dann die bilaterale Ebene der EU. Ich glaube, Peace Enforcement kommt für uns da nicht in Frage. Das vergaß ich eben zu sagen. Auf der UN-Ebene gibt es ja diese New Agenda for Peace, in der Peace Enforcement schon eine wichtige Rolle spielt. Und da ist vor allen Dingen, steht die Afrikanische Union da im Mittelpunkt. Das müssen wir gucken. Da gibt es diesen Anspruch, innerhalb der Afrikanischen Union auch robust einzugreifen in Fällen von Putschen und so weiter. Aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, das passiert schon mal, aber es passiert auch nicht immer. Und das hat auch was mit einer realistischen Einschätzung der Lage zu tun. Ich denke, für die Bundesrepublik, für die EU kommt das sozusagen diese militärische Option eher nicht in Frage. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, diese Putschregime, die dann eben sich solcher Militärdienstleister bedienen, zu delegitimisieren. Und da muss man sich, glaube ich, jedes einzelne Land gesondert angucken, was da Sinn macht. Da ist es durchaus eine Option, die Entwicklungszusammenarbeit auf den Prüfstand zu stehen. Da ist es eine Option, über Sanktionen nachzudenken. Da geht es aber auch darum, Wagner ist in der Vergangenheit immer im Wesentlichen dadurch bezahlt worden, dass sie Konzessionen für Rohstoffausbeutung gekriegt haben, Gold, Diamanten, andere in den Einsatzländern. Da geht es auch darum, die Rohstoffströme zu verfolgen. Da geht es darum, die Zahlungsströme zu verfolgen. Und ich glaube, letztendlich geht es auch darum, in den betroffenen Ländern, wie auch immer möglich, den Desinformationskampagnen etwas entgegenzusetzen. Und da sind wir, glaube ich, auch in unserem Land noch nicht so ganz an der Spitze der Front. Aber indem wir lernen, können wir auch von denen lernen und umgekehrt. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den ich hier machen würde. Und jetzt gebe ich meine Minute zurück.
Sie schreiben Geschichte, Herr Witkowski. Und dann wären wir auch schon bei Susanne Konrad. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde kurz auf die Nachfrage von Frau Heinrich eingehen wollen. Sie fragt noch mal nach der internationalen Kontrolle. Das haben im Grunde genommen meine Kolleginnen und Kollegen schon beantwortet. Es ist ganz schwierig, im Moment überhaupt so ein Instrument zu entwickeln. Hängt damit zusammen, wenn das innerhalb der UN entwickelt werden sollte, dass es eben Staaten gibt, die eher dagegen sind, dass man überhaupt so etwas entwickeln kann. Allerdings diese Arbeitsgruppe, das muss man noch mal sagen, es hat eine frühere Arbeitsgruppe gegeben, die sollten ein verbindliches Regelinstrument entwickeln. Das ist dann abgesagt worden und dann hat man diese Arbeitsgruppe umgewandelt. Und jetzt geht es im Grunde genommen darum, ein unverbindliches Instrument zu entwickeln. Ich wollte aber noch sagen, es gibt zwei Arbeitsgruppen bei den Vereinten Nationen, die in diesem Zusammenhang interessant sind. Die eine ist die Arbeitsgruppe mit offenem Teilnehmerkreis, die den Inhalt eines internationalen Regelungsrahmens für die Tätigkeiten privater Militär- und Sicherheitsunternehmen ausarbeiten soll, ohne der Art des Rahmens vorzugreifen. Das ist das, wovon ich gesprochen habe. Und dann gibt es aber noch die Arbeitsgruppe zum Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verletzung der Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des Rechts und Völker auf Selbstbestimmung. Und die Arbeitsgruppe ist noch vor einiger Zeit von Professor Sokar Metliet angeleitet wurden. Das ist eine Rechtsstaatsprofessorin, die sitzt in Kopenhagen und die hat jetzt neuerdings ein neues Projekt aufgelegt, das heißt Mercury-Projekt. Und in diesem Mercury-Projekt, das können Sie auch online finden, kann ich selbst gerne noch mal dem Sekretariat hier zur Verfügung stellen, soll direkt noch mal ein neuartiges Verständnis von Söldnern entwickelt werden, weil wir hier immer wieder reden und sagen, naja, das, was wir mit Wagner erleben, sieht alles so ein bisschen anders aus als das, was wir bisher kennengelernt haben. Und deswegen ist es auch so schwierig, ein internationales Regelinstrument zu entwickeln. Also das könnte vielleicht für Sie interessant sein. Und vielleicht nur noch als Letztes, wenn es darum geht, überhaupt mal dieser Gruppe habhaft zu werden. Da geht es um das Thema Sanktionierungen. Wagner ist sanktioniert worden von der Europäischen Union, aber auch von Großbritannien und von den USA. Aber das Afrika-Korps ist überhaupt noch nicht sanktioniert worden. Also es fehlen überhaupt komplett Sanktionierungen, die mal Personen oder Entitäten betreffen, die dieses Afrika-Korps belangen. Also da könnte man auf alle Fälle im europäischen Rahmen ansetzen. Da gibt es auch schon Modelle dafür. Die US-Amerikaner haben damit angefangen. Also man muss im Grunde genommen hier nicht neu ansetzen. Das war, dann hat Herr Erntl gefragt nach dem Afrika-Korps, wie das Afrika-Korps jetzt als solches aufgestellt ist. Das ist hier auch schon zur Sprache gekommen. Der russische Staat hat Wagner in seinen drei Komponenten, also Paramilitär, Medien und auch Geschäftsmodell auseinandergenommen, ganz einfach, weil es viel zu stark geworden ist, und hat diese einzelnen Komponenten unter eine einzelne Kontrolle gestellt. Würde ich hier auch gerne noch mal unterstreichen wollen, Afrika-Korps ist nicht offiziell den russischen Streitkräften zugeordnet, sondern das Spiel läuft folgendermaßen. Afrika-Korps ist dem russischen Verteidigungsministerium unterstellt und wird von dem militärischen Nachrichtendienst GUR kontrolliert. Und der Auslandsnachrichtendienst, der russische, der kontrolliert wiederum die Afrika-Initiative. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass die Unternehmensstrukturen von Wagner, die in der Russischen Föderation angesiedelt sind, sind weiterhin dem Concord-Unternehmen zugeordnet. Also das von Prigozhin, und das wird mittlerweile von seinem Sohn Pavel Prigozhin geleitet. Und so hat man im Grunde genommen diese drei Hauptelemente auseinandergezogen, unter staatliche Kontrolle gestellt und damit aber auch ein Stück weit abgeschwächt. Das war eine Minute 18 habe ich noch. Und dann noch mal die Frage, was Herrn Markus Koop angeht. Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage, die Sie stellen. Können wir denn als Bundesrepublik Deutschland eigentlich das anbieten, was Länder wie vor allen Dingen Niger, Burkina Faso und Mali benötigen, wenn es um die Frage nach dem Counterterrorismus geht, also die massive Ausbreitung des Dschihadismus in diesen westlichen Ländern? Dann lautet die Antwort nein. Und es zeigt eben, dass große Instrumente wie die MINUSMA oder auch schon die EUTM Mali oder die UCAP im Niger nicht das geleistet haben, was sie versprochen hatten. Und wir müssen uns im Zusammenhang mit der Europäischen Union, aber auch mit unseren westlichen Partnern die berechtigte Frage stellen, was können wir ändern, um es zu verbessern? Als Bundesrepublik Deutschland würde ich mir auch die Frage stellen, ob jetzt mit dem Einsatz dieser irregulären russischen Einsatzkräfte in Ländern wie Mali, Niger und Burkina Faso, ob wir da noch eine militärpolitische Kooperation leisten sollten als Bundesrepublik Deutschland. Es gibt ja die Bundeswehrberatergruppe, die ist noch in Mali angesiedelt, die wird Ende des Jahres abgezogen. Wir haben aber auch noch eine Bundeswehrberatergruppe in Burkina Faso. Und wir haben diese Kooperation mit der nigrischen Militärregierung, die das BMVG vor kurzem abgeschlossen hat. Da geht es um die Nutzung des Flughafens in Niamey, wo sich mir die Frage stellt, ob wir das überhaupt machen sollten als Bundesregierung. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Last but not least, Herbert Wolf, bitte sehr.
Vielen Dank. Ich möchte anfangen mit der Frage, ob wir denn historisch, wenn man das vergleicht, eher auf dem aufsteigenden oder absteigenden Ast sind, wobei ich nicht weiß, ob man von aufsteigen mit dem positiven Begriff sprechen sollte. Also historisch gesehen ist es so, wenn man ganz weit zurückgeht, dann war es ja so, dass es fast nur private Akteure waren, die beispielsweise im 30-jährigen Krieg tätig waren. Und dann ist es gelungen, mit der Installierung des staatlichen Gewaltmonopols das einzuhegen. Und dieses ist weitgehend über die Jahrhunderte gelungen, und dann hat man insbesondere in den 2000er Jahren zum Teil mit ökologisch, ökonomisch ideologischen Argumenten der Privatisierung dies aufgedröselt, und dann gab es einen riesigen Anstieg. Also die USA hatten zeitweise im Irak und in Afghanistan mehr private Kontraktoren als Soldaten. Das ist deutlich zurückgefahren worden wieder. Und jetzt erleben wir insbesondere durch die Aktivitäten in Russland wieder eine neue Phase, wo wir im Anstieg sind. Wenn es nicht gelingt, dies einzuhegen, und das ist ein anderer Aspekt, den ich gerne betonen möchte, dann wird dies vermutlich weiter ansteigen werden. Und die Einhegung kann eigentlich nur gelingen, dass wir neue Regularien schaffen, und da bin ich ganz bei Herrn Witkowski, dass das zunächst und zuvörderst im Rahmen der Vereinten Nationen zu erfolgen hat. Da gibt es auch gute Ansätze, beispielsweise zumindest was die Transparenz anbetrifft, müsste es doch möglich sein, so etwas Ähnliches wie das internationale Waffenregister einzuführen, in der diese Firmen registriert werden. Da kann man auch im eigenen Hause anfangen. Bei uns zu Hause könnte man damit anfangen. Ein weiterer Aspekt ist zweifellos auch, dass man eine Meldepflicht einführen könnte für Firmen, die in solchen Gebieten tätig sein sollten, oder ein Lizenzsystem, wie es ja auch bei den Waffenexporten ist. Also es gibt eine Reihe von Instrumenten, die in anderen Politikfeldern schon angewendet worden sind. Und das meine ich, ganz sollten wir ganz deutlich auch hier propagieren, dass dies in diesem Feld der privaten Akteure unbedingt erforderlich ist. Die andere Frage, die Frau Heinrich gestellt hat, und dann kam es noch in etwas anderer Form von Herrn Koop, indem er sagte, bieten wir denn das richtige Produkt an? Oder Sie haben gesagt, können wir denn neben den Russen in diesen Ländern arbeiten? Ich glaube, wir sollten zunächst einmal fragen, haben wir denn in der Vergangenheit das richtige Produkt angeboten? Wie kommt es denn, dass die Russen in so vielen Fällen, insbesondere im Sahelbereich, so erfolgreich sind? Haben wir damals das richtige Produkt angeboten? Oder warum kamen denn die Russen waren in diesen Feldern Nachzügler? Warum waren sie erfolgreich? Und ich würde da eine kritische Messlatte anlegen und beispielsweise sagen, was auf keinen Fall gelungen ist, ich kenne kaum einen Fall, wo dies gelungen ist, wo man von einer Demokratisierung des Militärs, was bei uns propagiert worden ist, wo an der Führungsakademie Soldaten aus diesen Ländern ausgebildet wurden und ihnen das Konzept des Bürger in Uniform nahegebracht werden sollte. Ich kenne keinen Fall, wo dies wirklich gelungen ist. Insofern sollten wir fragen, ob das wirklich ein Ansatz ist, wenn die Militärs, die wir eigentlich demokratisieren wollen, sich an die Macht putschen. Und deshalb die Frage in dem Bereich an das Konzept der Demokratisierung des Militärs und im Entwicklungszusammenarbeitsbereich müssen wir fragen, haben wir das Richtige angeboten? Warum ist so viel antieuropäische, antifranzösische, antikoloniale Stimmung in diesen Ländern? Warum kann das Militär überhaupt sich an die Macht putschen und auch noch Zustimmung in der Bevölkerung finden? Es ist ja nicht so, dass die das gegen den erklärten Willen der gesamten Bevölkerung gemacht haben. Also insofern hier die kritische Rückfrage an uns. Wir sollten unsere Konzepte, die wir angewendet haben in der Vergangenheit, hier noch einmal deutlich überprüfen. Aber der wichtigste Hinweis ist Regulierung dieser Firmen, damit wir wirklich einen Begriff davon bekommen, wer ist denn wofür überhaupt tätig. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch, Herr Wulff. Und dann kommen wir jetzt zur zweiten Frage und Gesprächsrunde. Ich habe den Eindruck, dass unsere Expertinnen und Experten cum grano salis ja doch im Wesentlichen übereinstimmen. Das muss überhaupt nichts Schlechtes sein, ganz im Gegenteil. Aber vielleicht können wir ja doch noch mal ein paar Unterschiede herausarbeiten oder vielleicht können die Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch noch mal ein paar unangenehme oder besonders unangenehme Punkte ansprechen, damit wir viel Futter bekommen für unsere Arbeit. Und das Futter soll uns ja nicht nur satt machen, sondern auch inspirieren. Auf der Redeliste sind vermerkt für die SPD Bettina Lug, für die Union Thomas Erndl, für Bündnis 90 Die Grünen Debbie Düring, für die AfD Herr Moosdorf. Entschuldigung?
Frau von Storch.
Oh, Frau Storch, Entschuldigung. Für die FDP Rainer Semmet, für die SPD Andreas Larem und für die Union noch einmal Markus Koop. Wir beginnen dann mit Bettina Lug. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Ob ich jetzt der Aufforderung, besonders kritische Fragen zu stellen, nachkommen kann, werden wir gleich sehen. Herr Professor Dr. Wulff, Sie haben in Ihrer Stellungnahme auch formuliert, dass die Firmen in Teilen bestehende Regulierung für den Waffenexport in Konfliktgebieten unterlaufen haben. Würden Sie hier konkrete Handlungsoptionen jenseits des von Ihnen genannten Registers sehen? Was könnten wir auch machen, um diese Ströme nachzuverfolgen? Und der zweite Teil ist im Zusammenhang mit dem Putschversuch Wagners in Russland. Gab es ja eine mediale Aufmerksamkeit, die wir eigentlich in der Frage bisher so im Öffentlich-Rechtlichen zumindest nicht wahrgenommen haben. In dem Zusammenhang ist auch dargestellt worden, dass die Wagner-Truppen sogar eigentlich so weit in die nationalen Militärs sich integrieren, dass sie eigentlich die Strukturen auflösen. Also auch die Kommandostrukturen übernehmen. Meine Frage mit Blick auf die Rüstungsgüter wäre, erfolgt die Bezahlung der Wagner-Truppen eigentlich dann auch mit Rüstungsgüter, was aus dem nationalen Besitz eines Staates dann eigentlich in die Gruppe übergeht, um dann in anderen Kriegsgebieten beispielsweise eingesetzt zu werden? Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Thomas Erndl. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielleicht erstmal noch ein Kommentar zu dem Gesagten. Ich glaube, Herr Wulff war es und auch Herr Witkowski. Also das mit der Registrierung und Versuch, das in kontrollierte Bahnen zu lenken, das funktioniert ja nur, wenn ich irgendwie konstruktive Player habe, was jetzt bei Wagner oder Afrika Korps oder wie immer meines Erachtens nicht der Fall ist, weil es ja wie eine Krake mafiös sich ausbreitet. Und ich kann ja hier auch in Europa jetzt nicht die Mafia-Strukturen nach Abgabe einer Steuererklärung und Registrierung vom Finanzamt fragen. Also es hört sich unstimmig an, wenn das sozusagen die Antwort sein soll, dass das nicht auch ein Weg ist, den man beschreiten muss, um diese ganze Struktur, die es gibt, vielleicht auch erstmal zu erfassen. Das mag schon sein, aber ich glaube, bei den größten Baustellen, die wir haben, und das ist wahrscheinlich die Wagner-Nachfolgeorganisation, da erscheint das doch etwas schwach an Rezept. Vielleicht gibt es da noch andere Überlegungen, was man denn tatsächlich entgegensetzen kann, weil am Schluss ist es irgendwo ein Spiel der Kräfte, und da müssen wir uns als demokratische Staaten auch überlegen, ob man auch genügend Stärke da als Gegengewicht entwickelt und eben nicht nur auf schöne Worte am Schluss setzt. Eine Frage in den verbleibenden Sekunden habe ich dennoch noch, vielleicht an alle. Wie versuchen denn die Länder, die dann erstmal beglückt werden und vielleicht dann irgendwann in einem zweiten Moment feststellen, dass es doch nicht so eine gute Entwicklung ist, wie versuchen denn die Kontrolle zu behalten, wenn sich eben diese Mafia-Struktur dann ausbreiten, erstmal Rohstoffkonzessionen und dann geht es ja in die verschiedensten Bereiche hinein. Wie können die da auch die Kontrolle bewahren, oder gibt es auch Beispiele und Versuche, wo dann auch Kontrolle zurückgewonnen wird? Dankeschön.
Ich hätte noch mal zwei Fragen. Die erste noch mal an Herrn Dr. Witkowski. Wir reden ja ganz viel in der Debatte über Sicherheit und Militärdienste in bewaffneten Konflikten, gefühlt hauptsächlich über konventionelle, oft militärische Einsätze. Das heißt Boots on the ground. Angesichts der zunehmenden hybriden Kriegsführung stellt sich für mich die Frage, wie aktiv diese Akteure auch in Kontexten von bewaffneten Konflikten im digitalen Raum sind. Nehmen wir zum Beispiel das Thema der Desinformationskampagnen. Und mich würde interessieren, also genau, vielleicht auch, wenn andere Leute darauf eingehen wollen, gerne, welche Fähigkeiten sind dort vorhanden und welche Antworten haben wir vielleicht auch gerade darauf? Und genau, wir wurden ja nochmal aufgefordert, die Kontroversen hier ein bisschen aufzumachen. Ich habe schon das Gefühl, dass es eine Kontroverse gibt in der Frage, was bieten wir eigentlich an? So wurde es ja hier immer kommuniziert. Der Kollege Erndl meinte dann gerade mehr Stärke. Ich nehme mal an, für mich bedeutet mehr Stärke dann eher die Idee von mehr militärische Akteure. Das hat Frau Konrad dann ja schon auch in Frage gestellt in Bezug auf Niamey. Und das heißt, dann gab es gleichzeitig wieder Kritik in Bezug auf die Entwicklungszusammenarbeit. Ist das eigentlich der richtige Hebel? Also habe ich das Gefühl, es gibt so ein großes Spektrum von alles ist irgendwie nicht so richtig, aber die Antwort haben wir nicht so klar. Deswegen fände ich schon noch mal spannend, wenn Sie vielleicht auch herausarbeiten könnten, wenn Sie jetzt sagen, die Entwicklungszusammenarbeit ist nicht der richtige Hebel, nämlich der Fokus auf zivile Akteure. Also wir machen ja vor allen Dingen mittlerweile auch in den Ländern dann nicht mehr bilaterale, sondern regierungsferne Entwicklungszusammenarbeit. Was wäre quasi die Kritik daran? Warum ist es da nicht korrekt? Oder was ist da der Fehler? Vielleicht auch, um auf diese Fragen zu antworten. Aber gleichzeitig vielleicht auch noch mal von der anderen Seite, wenn Sie sagen, naja, die militärische Perspektive ist irgendwie auch nicht die Lösung. Ist es dann nur die Stärkung der Vereinten Nationen? Ist es die mehr Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union beispielsweise? Genau, vielleicht könnten Sie da noch mal darauf eingehen, was genau denn dann Ihre Antwort auf die Kritikpunkte wären.
Okay, dann wären wir jetzt bei Herrn Moosdorf, dem ich, entschuldigen Sie, Frau Storch, der ich das Wort erteile.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen, zunächst an Frau Professor Yakui. Sie haben gesagt, es gibt diese Militärdienstleister mit und ohne außenpolitische Intentionen und fokussierten auf Wagner, die eine hätten. Wenn ich die andere dagegen stelle, die wahrscheinlich die maßgeblichste der Welt ist, Blackwater, sagen Sie, die haben keine außenpolitische Intentionen und verfolgen bestimmte Ziele im Interesse der Vereinigten Staaten. Und dann haben Sie gesprochen von der oder gewarnt vor der ungerechtfertigten Gleichsetzung dieser Militärdienstleister in autokratischen und in demokratischen Systemen. Also ist das Ziel sozusagen das, was Sie sagt, unterscheiden die sich in dem Mittel und im Vorgehen und in der Art und Weise der Gewaltanwendung? Und weil das eine Ziel gut ist, ist es okay, und wenn das andere Ziel nicht gut ist, ist es schlecht? Oder wie differenzieren Sie da? Das ist die Frage an Frau Professor Jacobi und an Herrn Professor Wulff. Sie haben mit Blick auf die Sahelzone gesprochen, dass dieses Konzept Bürger in Uniform, Demokratisierung des Militärs eines ist, das vielleicht noch nicht ganz durchgedrungen ist und das unseren Einsatz dort so vergeblich macht. Halten Sie es für möglich, dass dieser Ansatz in Summe einfach unerreichbar ist? Ich formuliere sehr defensiv. Kann es sein, dass unsere Vorstellung von Bürger in Uniform in der Sahelzone schlicht nicht vermittelbar sind und dass unser ganzer Ansatz also zum Scheitern verurteilt ist, wenn wir mit unseren Vorstellungen von Bürger in Uniform in Regionen der Welt vorstoßen, die einfach Lichtjahre entfernt sind von unserer Welt? Und das Dritte sozusagen, wie groß ist eigentlich die Bedeutung von Deutschland bei alledem? Also selbst wenn wir die gesamte Bundeswehr dahin schicken würden, dann wäre die wahrscheinlich auch nicht wirklich zielführend dort, weil viel zu schwach. Also ich will sagen, wir reden über Dinge am Ende der Welt, wo ich den Eindruck habe, dass unser Einfluss zwischen 0 und 0, Periode 0 ist.
Der Kollege Rainer Semmet hat jetzt für die FDP das Wort.
Dankeschön. Es ist hier jetzt oft, es ist vieles schon gesagt worden, deshalb muss ich jetzt mal ein bisschen anders fragen. Es ist oft die Frage gestellt worden, bieten wir das richtige Produkt an? Ich denke, wir müssen da ein bisschen tiefer schauen. Wir sehen ja zwei konträre Entwicklungen gerade. Wir sehen, dass autokratische Systeme in weiten Teilen Afrikas vorhanden sind, und wir sehen, dass autokratische Systeme in unterschiedlicher Art und Weise versuchen, mehr Einfluss zu kriegen, ganz vorne Russland auf militärischem Gebiet, aber natürlich auch China auf etwas anderem Gebiet. Das heißt, wir haben immer noch eine Zweiteilung der Welt, und ich habe so den Eindruck, wir sind als demokratische Welt da etwas ins Hintertreffen geraten. Wir sind auf dem Rückweg. Wir fragen, haben wir das richtige Produkt? Aber wir sind so ein bisschen zahnloser Tiger geworden, weil wir sind natürlich willkommen, wenn wir Geld bringen, wenn wir Entwicklungshilfe leisten, wenn wir versuchen, Situationen zu verbessern. Aber wir sind nicht willkommen, wenn es darum geht, jetzt vielleicht über demokratische Strukturen zu reden, geschweige denn dann in Situationen, wo im Zweifelsfall autoritärere Strukturen eben um Machterhalt erstmal nach vorne gehen und das andere hinten ansteht. Das heißt, und dann haben wir jetzt natürlich zusätzlich noch eine Frage, wie sich das mittlerweile ja so antikolonial aufstellt. Die Unterstützung Russlands beruht ja schon auf der Unterstützung vieler Freiheitsbewegungen in den 70er Jahren, und wir sehen jetzt an Gaza, wie sich das natürlich auch in anderer Weise wieder manifestiert. Das heißt, ist die Frage, müssen wir nicht tiefer denken, und ist wirklich die Frage, inwiefern können wir sowas verhindern und inwiefern können wir wirklich Einfluss nehmen auf eine Demokratisierung in anderen Teilen der Welt? Danke.
Herzlichen Dank. Andreas Larem hat jetzt für die SPD das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Jetzt haben wir das ja schon öfters gehört. Also bei der Wagner-Gruppe ist ja im wahrsten Sinne des Wortes der Schuss nach hinten losgegangen. Das heißt, der Aufstand der Wagner-Gruppe gegen Russland selbst, Einsatz von Gefangenen, Straferlasse, Asyl, Strafamnestie, was auch immer. Jetzt sollte es doch aber möglich sein, oder man könnte jetzt denken, dass vielleicht ein Umdenkungsprozess vielleicht auch bei einer unsäglichen imperialistisch denkenden Regierung wie im Kreml nachgedacht wird, ob nicht jetzt doch eher es Anknüpfungspunkte gäbe, eine internationale Regulierung zu erleichtern. Ich komme jetzt wieder ein bisschen auf diese UN-Geschichte. Da würde mich doch noch mal interessieren, wie Sie da wirklich sehen, ob da wirklich nicht dann doch Anknüpfungspunkte da wären, dass man eher weniger auf Militärdienstleister, private Militärdienstleister zurückgreift. Das wäre mal interessant, noch mal von Ihnen zu hören. Und das Zweite, was ich hier habe, ist, welche Schritte wären denn Ihrer Ansicht nach sinnvoll und praxisgerecht durchführbar, um Staaten auch künftig noch besser bei der Ergreifung geeigneter Maßnahmen zu unterstützen, damit die ihren individuellen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommen können? Danke.
Danke schön, Andreas Larem. Und last but not least für die CDU-CSU Markus Koop.
Ja, vielen Dank. Ich will noch mal auf das Thema Einstellung gegenüber anderen Ländern eingehen. Und zwar möchte ich da jetzt auf Herrn Wulff eingehen, den ich aber jetzt gleich nicht befragen will, sondern um da vielleicht auch noch mal etwas Widerspruch zu erzeugen, die ihn dann zwei andere Kollegen fragen. Dieses Thema antieuropäisch, antifranzösisch, prorussisch. Also antifranzösisch kann man verstehen wegen kolonialer Geschichte. Das kann man ja auch spüren, kriegt man ja auch immer wieder gesagt, wenn man mit afrikanischen Politikern redet. Antieuropäisch höre ich eigentlich nicht, wenn ich mit afrikanischen Politikern rede, sondern die sagen, also ihr Deutsche seid total in Ordnung. Die Franzosen wollen wir aber nicht mehr im Boot haben. Das wäre die erste Frage. Das ist ja so unser Elefant im Raum für außenpolitische Debatten. Wie gehen wir damit eigentlich um? Also wir machen ja Außenpolitik, ist europäischer Ansatz, aber wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass unser wichtigster außenpolitischer Partner in dieser Region eben im Moment keinen Fuß in der Tür hat. Also was machen wir damit mit dieser Erkenntnis? Und die zweite Frage ist, diese Einstellung von pro-russisch, ja, gibt es sicherlich in vielen Ländern, aber ist das wirklich in der gesamten Bevölkerung der Fall? Also wenn ich mir sehe, warum die Franzosen nicht gemocht sind und ich sehe, was die Russen oder die Wagner gerade dort machen, das ist ja für uns schlecht, weil wir Einflusssphären verlieren oder verlieren können. Aber für die Menschen dort ist ja mit jedem Rohstoff, der da jeden Tag abgebaut wird und nicht von der eigenen Gesellschaft genutzt wird, sondern ins Ausland geht, ein Stück verlorene eigene Zukunftsperspektive. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass da wirklich eine wirklich überzeugende pro-russische Stimmung in breiten Teilen auch afrikanischer Gesellschaften vorhanden ist. Deshalb würde ich mal, ich frage jetzt vielleicht mal Frau Dr. Konrad und Frau Professor Jacobi mal da eine Meinung interessieren, wie Sie das einschätzen.
Vielen herzlichen Dank. Wenn Sie gestatten, würde ich gerne einen Aspekt zuspitzen wollen und greife das auf, was der Kollege Semmet sagte, der ja von einem zahnlosen Tiger des Westens sprach. Vielleicht sind wir auch einfach nur verzagte Vertreterinnen und Vertreter an Sachen Demokratie, in dem uns verloren gegangen zu sein scheint, auch die Vorteile und die Stärken von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu vermarkten. Denn wenn ich den Kolonialismus oder den Postkolonialismus richtig verstanden habe, will man ja sich aus den Abhängigkeiten emanzipieren. Wenn ich mir aber die chinesische und russische Realpolitik anschaue, schlittert man ja genau in neue Abhängigkeiten hinein. Bezahlt werden diese Abhängigkeiten aber von der EU und vom Westen, der ja Entwicklungszusammenarbeit offeriert, während aus China die neuen Abhängigkeiten in Form von Krediten kommen. Noch nicht mal Arbeitsplätze werden ja in der Regel geschaffen, weil die Fremdarbeiter kommen ja in der Regel aus China selbst und werden dort saisonal eingesetzt. Und aus Russland kommen ohne Probleme die Waffen. Also das scheint mir ja doch ein sehr, wenn ich es mal ordinär formulieren würde, perverses System zu sein. Und dann kommen eben noch die ganzen privaten Militärdienste dazu, über die wir ja heute intensiver gesprochen haben. Also mit meinem kleinen Zwischenstatement wollte ich nur deutlich machen, dass ich auch noch keine abschließenden Antworten habe, aber ich mich frage, wie können wir das, wofür Demokratie ja steht, Wohlstand, Stabilität, Frieden, wie können wir das wieder stärker promovieren in dieser ideologischen Auseinandersetzung der Welt? So, jetzt haben Sie noch mal 4 Minuten. Wir beginnen diesmal wieder mit Herrn Wulff und schließen ab mit Frau Jacobi. Herr Wulff, Sie haben das Wort.
Vielen Dank für die interessanten Aspekte und die Fragen, die Sie eingebracht haben. Auf die würde ich mal behaupten, niemand von uns alle eine wirkliche Antwort hat. Ich möchte einmal darauf hinweisen, wir haben sehr viel über Wagner gesprochen. Wir sollten aber nicht aus den Augen verlieren, dass es in Russland eine ganze Menge anderer Militärfirmen gibt. Und die russische Regierung hat ja auch auf Wagner reagiert, weil sie, wie ich das im Eingangsstatement sagte, ein Staat im Staate geworden ist, mit Forderungen an das Verteidigungsministerium, Rüstung zu liefern, mit der Forderung, Gefangene aus den Gefängnissen zu holen und sie so zu Soldaten zu machen. Das hat man in Russland erkannt, dass man mit diesem Konzept möglicherweise auch an Grenzen kommt. Und ich glaube, dass die russische Regierung inzwischen dabei ist, mit dem Konzept des Afrikakorps das im afrikanischen Kontext auch einzufangen. Aber was wir auch zur Kenntnis nehmen müssen, ist, dass sich Russland dieses Instrument, politisch, außenpolitischen Einfluss dort zu nehmen, nicht so leicht aus der Hand nehmen lässt. Auch nicht mit der Registrierung von Firmen, für die ich sehr deutlich noch einmal plädieren möchte. Der zweite Aspekt, die Frage von Frau von Storch hinsichtlich des demokratischen Militärs. Ich glaube, dass dieses Konzept bei uns wirksam ist, sinnvoll ist, angewendet wird und dass es aber nicht ohne weiteres übertragbar ist. Und das müssen wir eben beachten. Ob es generell unerreichbar ist, weiß ich nicht. Wir sollten bei dem Konzept bleiben, aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass es in jede andere Weltregion ohne weiteres übertragen werden kann. Ich möchte noch einmal dafür plädieren, dass man sich in diesem Bereich stärker um eine Regulierung bemühen muss, so wenig perfekt sie auch sein mag. Also es geht darum, dass die OAU ihre Convention on Mercenarism verstärkt. Es geht darum, dass die Vereinten Nationen, dass innerhalb der Vereinten Nationen die Genfer Konvention, in denen das Söldnerwesen geregelt ist, fortentwickelt werden kann, weil die Firmen dieses Konzept längst unterlaufen haben. Es geht um die Einführung eines Lizenzsystems, eine Meldepflicht der Firmen, bis hin schließlich zur Schaffung von Listen, in denen die schwarzen Schafe gelistet werden. Das Naming and Shaming kann auch Wirkung erzeugen. Also dafür plädiere ich ganz deutlich. Ich möchte zu der Frage antifranzösisch, antikolonial noch etwas sagen. Ob das in der Bevölkerung so einfach übernommen wird, daran habe ich auch meine Zweifel. Aber die sich an die Macht geputscht haben, die argumentieren mit diesem Aspekt und betonen ihn immer wieder. Ob sie das tun, um ihre russischen Freunde ins Land zu holen, jedenfalls funktioniert es für die herrschende Elite in diesen Ländern. Und das ist das Entscheidende in dem Moment, wenn die Russen ihnen versprechen, wir liefern euch die Sicherheit nicht für das Land, aber für eure Regierung, dass ihr an der Macht bleiben könnt. Und schließlich noch zu der von Ihnen, Herr Roth, angesprochenen neuen Abhängigkeit über China. Auch da, glaube ich, sollten wir versuchen, selbstbewusster zu sein. Inzwischen gibt es einige Länder, die diese Verschuldungsdiplomatie der Chinesen auch erkannt haben und sich davor fürchten. Und es ist nicht so, dass die Chinesen dort machen können, was sie wollen. Aber natürlich bieten sie Dinge, die der Westen nicht bietet, nämlich beispielsweise über die Verletzung von Menschenrechten einfach nicht zu reden. Und da sind wir dann möglicherweise auf kurze Sicht im Hintertreffen. Auf lange Sicht, glaube ich, ist das Konzept der Menschenrechte, sollte man nicht deshalb aufgeben, weil die Chinesen möglicherweise einen kurzfristigen Erfolg irgendwo haben, weil sie den Mund halten und das akzeptieren. Vielen Dank.
Kommen wir jetzt zu Frau Konrad.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal mit der ersten Frage anfangen. Und zwar ging es ja darum, inwieweit die Wagner-Strukturen in die russischen Streitkräfte eingedrungen sind. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es genau andersherum ist. Es gibt nämlich eine neue Rekrutierung für das Afrika-Korps. Und zwar ist es tatsächlich so, dass man von russischen Streitkräften in das Afrika-Korps wechseln kann. Also es ist genau die andere Seite herum. Das ist mittlerweile neu entstanden. Das ist ein neuer Aspekt auch für die Rekrutierung für das Afrika-Korps und vielleicht auch noch mal, um sich das Ganze so ein bisschen mit Zahlen zu vergegenwärtigen. Das Afrika-Korps soll in Afrika bis 40.000 Mann stark sein. Das klingt jetzt sehr viel, das ist auch eher unrealistisch, aber ich will es auch noch mal mit Zahlen sagen, um zu verstehen, wie im Moment das Afrika-Korps auch in Afrika aufgestellt ist. Wir haben um die 6.000 praktisch Akteure des Afrika-Korps. Da sind im Moment 2.000 in Mali, 1.600 in der Zentralafrikanischen Republik, 1.800 in Libyen, mit der Tendenz steigend. Wir haben ungefähr 100 bis 300 in Burkina Faso, 100 bis 200 im Niger und fraglich, mit großem Fragezeichen verbunden, 100 bis 200 im Sudan, wo wir eben nicht wissen aufgrund des Bürgerkrieges, ob die überhaupt noch im Sudan existieren. Dann war die Frage von Thomas Erntl, wie behält man die Kontrolle? Meint sie damit, wie die afrikanischen Staaten die Kontrolle behalten? Indem man es ablehnt. Ganz einfach. Also ein gutes Beispiel ist Somalia. Somalia hat tatsächlich im Verteidigungsausschuss einen Vertrag auf dem Tisch liegen gehabt für eine Kooperation mit Russland und hat das abgelehnt. Also nur ein Beispiel. Wie versucht man, die Kontrolle zu behalten? Da lohnt sich der Blick auf die Zentralafrikanische Republik, aber eher in negativer Art und Weise. Die Zentralafrikanische Republik ist ja im Grunde genommen so eine Art Entwicklungslabor der Russischen Föderation gewesen, wie man sich in einem Land praktisch einbringt und die Kontrolle nacheinander übernimmt. Und mittlerweile ist es tatsächlich so in der Zentralafrikanischen Republik mit Präsident Touadera, dass die Russische Föderation in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik alles unter Kontrolle hat. Das geht von einer Präsidialgarde, das geht weiter mit sicherheitspolitischen Beratern aus der Russischen Föderation. Und Präsident Touadera hat versucht, sich da so ein bisschen herauszuwinden. Da gab es mal diese Verhandlungen mit Bancroft. Also man hat so ein Stück weit versucht, einen US-amerikanischen militärischen Privatdienstleister ins Land zu holen. Das ist dann aber letzten Endes gescheitert. Das Interessante an der Zentralafrikanischen Republik ist im Moment noch, dass die an Bedeutung verliert, weil die gesamte Konzentration des Afrika-Korps jetzt in dem Sahelraum angelegt ist. Und ich würde gerne auch noch mal kurz in die Runde werfen. Wir reden die ganze Zeit über den Sahelraum, aber Westafrika hat mehr zu bieten als eben nur Burkina Faso, Niger und Mali. Es gibt noch Länder wie Senegal beispielsweise, wo wir eben haben gerade sehen können zum Thema Demokratie, dass es sehr wohl mit Demokratie und Rechtsstaat in einem westafrikanischen Staat funktionieren kann. Also der Verfassungsrat im Senegal hat ja die verschobenen Wahlen von Macky Sall aufgehoben. Es hat Wahlen gegeben und wir haben jetzt rechtmäßig demokratisch gewählte Vertreter dieses Landes, die übrigens auch offen überlegen, ob sie eventuell mit anderen Partnern in Verhandlungen treten können. Aber das ist auch ein souveräner Staat. Es ist ein demokratisch gewählter Staat und ein souveräner Staat und ein demokratisch gewählter Staat hat auch das Recht, seine Partner eigenständig zu wählen. Dann kam noch mal die Frage nach dem digitalen Raum und zwar, wie man sich das vorstellen muss. Ich will nur kurz noch mal, jetzt muss ich doch wieder auf Burkina Faso und, oh Gott, so schon. Vielleicht noch mal kurz gesagt, Burkina Faso, Mali und Niger, da ist es tatsächlich so, dass die ganzen französischen Medienhäuser alle aus dem Land heraus müssen. Die ganzen werden jetzt durch russische Medienhäuser ersetzt. Und es wird ein Informationsraum geschaffen, der es eben vielen auch russisch-kritischen Stimmen verbietet, überhaupt noch in Erscheinung treten zu können. Also im Niger und in Burkina Faso sind mittlerweile sehr viele NGOs und zivilgesellschaftliche Organisationen verboten, sodass im Grunde genommen der gesamte Informationsfluss über russisch gesteuerte Medien in diesem Sahelraum läuft. Und jetzt bin ich schon über die Zeit, deswegen muss ich jetzt leider schließen.
Manchmal rettet einen ja auch die Uhr. Dann kommen wir zu Herrn Witkowski. Bitte sehr.
Ja, danke. Aber ich bin Ihnen dankbar. Sie haben ja da schon jetzt das beantwortet, wo ich auch zu gefragt worden bin. Nämlich, ja, also natürlich sind die Aktivitäten im digitalen Raum ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil davon und insbesondere bei Wagner gewesen. Diese berühmte Trollfabrik in St. Petersburg ist Wagner zugeschrieben worden. Und wir haben das eben insgesamt im afrikanischen Raum gesehen, dass im digitalen Raum Kampagnen, aber auch durchaus analog vor Wahlen und so weiter, na, also dass auf einmal in Mali, nicht nur da, aber in Mali zum Beispiel Demonstrationen stattfanden, wo auf einmal russische Fahnen geschwenkt wurden, die nun nicht unbedingt sozusagen zum traditionellen Handwerk in Mali gehörten, die dort herzustellen. Das ist auffällig gewesen. Das heißt, das ist schon ein langer Trend, das ist eine lange Strategie und das hat jetzt, wie schon gesagt wurde, dann deutlich zugenommen. Sind diese Länder pro-russisch? Ich würde jetzt erst mal sagen, nein, nicht irgendwie per se, sondern das ist eine sehr transaktionale Geschichte, gerade sozusagen der Eliten und gerade der Putsch-Eliten, wie wir jetzt feststellen. Und da ist das ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, sozusagen wir sichern euch mit unserem Militärunternehmen eure Macht ab und wir kriegen im Gegenzug Rohstoffe und Einfluss. Aber die sind in dem Sinne nicht pro-russisch und ein Großteil der Bevölkerung würde das auch anders sehen, werden jetzt aber eben halt über Kampagnen im propagandistischen und im digitalen Raum bearbeitet in eine andere Richtung. Das große Problem, das war jetzt so ein bisschen die politisch-philosophische Frage, die hier durchklang, wir können auf diese Sachen nicht symmetrisch antworten. Wir können nicht einfach sagen, wir geben euch mehr Geld, mehr Schutz, sondern wir haben eben halt ein bestimmtes Modell, das im Übrigen nicht ein westliches Modell ist, sondern ein Modell, was in der UN-Charta niedergelegt haben. Da haben all diese Länder unterzeichnet. Ich halte es auch immer wieder wichtig, das auch noch mal zu betonen. Die haben alle die UN-Charta unterschrieben. Und da gibt es gewisse demokratische und menschenrechtliche Standards, an die wir uns zu Recht halten. Und damit gerät man kurzfristig tatsächlich in die Defensive, aber ich glaube, wenn man es durchhält, kann man da langfristig nur gewinnen. So in aller Allgemeinheit die Frage. Gibt es eine Bereitschaft im Kreml sozusagen nicht doch diese Sicherheits- und Militärkompanien zu regulieren? Nein, glaube ich nicht. Warum sollte das da sein? Es gibt einen Qualitätsunterschied, das hatte Frau Konrad schon gesagt. Das Afrika-Korps ist dem Ministerium für Verteidigung unterstellt. Es ist damals mit sozusagen völkerrechtlich im Gegensatz zu Wagner eine staatliche Organisation. Und da bieten sich unter Umständen Anknüpfpunkte auch sozusagen, die sozusagen zur Verantwortung zu ziehen. Und das ist eine der Sachen, die im Moment auch diskutiert wird. Das halte ich auch für wichtig. Danke.
Und ich danke Ihnen, Herr Witkowski. Dann wären wir jetzt bei Frau Jacobi.
Dankeschön.
Sie haben das vorletzte Wort.
Ja, das ist sehr nett. Vielen Dank. Ich würde auch kurz vielleicht, Sie hatten ja auch auf mögliche Differenzen hingewiesen. Und ich würde gerne sagen, dass es schon wichtig ist, auf UN-Ebene aktiv zu sein, aber keinen mittel- oder kurzfristigen Erfolg sich davon zu sehr versprechen. Ich sehe auch eine Registrierungspflicht, ehrlich gesagt, eher zurückhaltend. Grundsätzlich kann man ja schon sagen, dass vielleicht jetzt etwas wie eine Registrierung Sinn macht, wenn wir wirklich Akteure haben, die das registrieren möchten. Aber in Russland selbst waren ja nichtstaatliche Gewaltakteure und private Sicherheitsdienstleister auch sehr lange verboten, während Wagner schon aktiv war. Also man hätte sich ja nicht mal, also die hätten sich gar nicht registrieren lassen können, weil offiziell existierten sie nicht. Also und mit dieser Art von Akteuren haben wir es zu tun. Und genau das ist ja das Herausfordernde. Ja? Also bestimmte Ansätze, die regulatorisch existieren, mit jeder Regulierung schaffen sie immer auch einen Möglichkeitsraum, eine Regulierung zu unterlaufen. Und der wird systematisch genutzt. Und deswegen bin ich da zumindest vorsichtig. Sie können im Grunde eine Regulierung, wenn Sie das schlecht regulieren können, denke ich, ist es sinnvoll, auf die normativen Standards der internationalen Gemeinschaft, die ja auch schon mehrmals erwähnt wurden, immer wieder zu verweisen, einfach auch im Hinblick auf mögliche Zukünfte, in denen die Lage ja vielleicht anders ist. Und dann haben Sie diese Standards und Sie haben sie immer unterstützt. Also insofern bin ich auch etwas kritisch, wenn ich im Grunde, also eine Frage, wie haben wir das richtige Produkt, das wir anbieten, wer bietet was eigentlich an und wo ist die Nachfrage nach etwas? Also wir werden natürlich als Deutschland niemals die Nachfrage nach privaten Sicherheitsdienstleistungen ohne Beachtung der Menschenrechte erfüllen können. Und das müssen wir auch nicht. Die Entwicklungszusammenarbeit hatte ja andere Ziele. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass natürlich gerade diese Desinformationspolitik, die im Moment auch zu beobachten ist in der Bevölkerung, die nicht in Demokratien lebt, ist es ja erstmal, muss man leider auch so deutlich sagen, ein bisschen egal, was die Bevölkerung denkt, weil das ist nicht die entscheidende Größe in einer Nicht-Demokratie. Das heißt, die politische Führung, die sich zu Russland hingezogen fühlt, ist im Moment erstmal das entscheidende Moment. Insofern sind die Länder vielleicht nicht russlandfreundlich, aber wenn es die Eliten in Nichtdemokratien sind, ist das erstmal eine außenpolitische Tatsache, mit der man arbeiten muss, aber die sich ja auch gegebenenfalls wieder ändern kann und die einen nicht daran hindert, auf seine eigenen Werte als Demokratie aufmerksam zu machen. Wichtig scheint mir auch noch mal der Unterschied zwischen der Wagner-Gruppe und diesem hybriden Typ Militärdienstleister und anderen. Also Wagner ist nicht die einzige Gruppe, die Menschenrechtsverletzungen begangen hat. Das ist die Geschichte reich und das ist auch alles dokumentiert. Die Art, denke ich nur, wie die Zuschreibung funktioniert, ist eine sehr andere. Sehr lange hat sich der russische Staat davon distanziert, hat im Grunde ja abgewiesen, dass Wagner als privates Unternehmen überhaupt in seiner Verantwortung liegt. Während Sie schon sagen können, in anderen typischen Einsatzfeldern von privaten Militär- und Sicherheitsdienstleistungen ist zumindest transparent, wer Auftraggeber ist und mit welchem Auftrag. Also gerade die Integration in Armeen ist transparent. Man muss nicht mit den Zielen einverstanden sein, man muss nicht mit den Mitteln einverstanden sein. Aber der Prozess, wie ein Militärdienstleister eingesetzt wird, ist schon grundsätzlich anders und erlaubt eine andere Transparenz in Demokratien mit solchen privaten Akteuren im Vergleich zu Autokratien. So, und gerade auch, wenn wir dann noch Dinge wie Korruption oder Ähnliches beachten, wird es natürlich völlig intransparent. Insofern würde ich schon sagen, es ist eine ganz andere Qualität. Und auch ein sehr wichtiger Moment, da immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass nur weil das Label privater Akteur auf einer Organisation ist, dass das nicht unbedingt etwas mit einer privaten Organisation in unserem westlichen Sinne zu tun hat. Dabei belasse ich es dann.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle schauen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Ich möchte mich ganz besonders herzlich bei Herrn Wulff, bei Frau Konrad, bei Herrn Witkowski und auch bei Ihnen, Frau Jakobi, bedanken. Sie haben uns mit Ihren Vorträgen und mit der Beantwortung Ihrer Fragen sensibilisiert, wobei ich nach wie vor den Eindruck habe, dass alles irgendwie mit allem zusammenhängt, weil wir ja immer wieder auch auf die großen Fragen zurückgekommen sind. Also der knallharte und der aggressiver ausgetragene Wettbewerb der verschiedenen Ideologien, die Frage, wie kann sich Demokratie, wie können sich Rechtsstaatlichkeit behaupten, was haben wir zu bieten, können wir überhaupt etwas bieten gegenüber Ländern, die, das haben Sie ja noch mal eindrücklich geschildert, keine Rücksicht nehmen müssen auf gesellschaftliche Entwicklungen, auf die Wohlfahrt, auf die Stabilität ihrer eigenen Gesellschaften, weil sie eben nicht vom Menschen her denken, sondern vom eigenen Machterhalt her denken. Also da ist viel dabei, was uns in unserer tagtäglichen Arbeit beschäftigt. Und insofern war das heute ein wichtiger Nachmittag. Gut, dass Sie uns geholfen haben, diesen Nachmittag gut zu überstehen. Wir freuen uns auch auf eine weiterhin kritische und inspirierende Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich möchte natürlich auch dem Team des Sekretariats danken für die Vorbereitung und last but not least den Kolleginnen und Kollegen und denjenigen, die den Kolleginnen und Kollegen die Sprechzettel aufgeschrieben haben. Dankeschön. Und damit darf ich diese Sitzung schließen.